Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Sandra hat ja schon angedeutet, dass ich aus einem sehr nördlichen Kanton komme. Also wenn ihr den Rhein runterfahrt, dann kommt ihr irgendwann in Köln an. Und wenn ihr dann sozusagen auf der Landkarte nach rechts fahrt, so 50 Kilometer, dann kommt ihr in der Stadt, zu der Stadt, wo ich wohne, Gummersbach. Wir nennen das das Bergische Land. Wenn Schweizer bei uns sind, dann wundern die sich immer, wieso wir das Bergisches Land nennen. Das sind doch bestenfalls Hügel, aber also für uns ist das das Bergische Land. Gummersbach, wie gesagt, eher für Handballer interessiert. Manche kennen die Bibelschule Wiedenest, die ist ganz in der Nähe. Und der Deutsche Bibellesebund ist auch bei uns in der Stadt. Und ich habe eben gesehen, da war Werbung für das Buch Der Schlunz. Das kennen vielleicht die Kinder, ne? Der Schlunz. Genau, Harry Voss, der wohnt in der gleichen Stadt wie ich. Thema Wahrheit und Schönheit. Gerade der erste Teil Wahrheit hat viel auch mit meinem Leben zu tun. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und ich war schon auch in der Schule immer interessiert für Mathematik und für mich war die brennende Frage, was ist denn Wahrheit überhaupt? Dann habe ich Kontakt zu Christen bekommen, aber ich habe sehr gezweifelt, ob es wirklich einen Gott gibt. Die haben dann ihre Berichte erzählt, aber ich habe gefragt, ob es diesen Gott wirklich gibt, ob das nicht alles eingebildet ist. Also für mich war das eine zentrale Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Dann gab es ein paar Ereignisse, die dann dazu geführt haben, dass ich sehr überzeugt war, dass es Gott gibt. Wir haben heute nicht einen Predigttext, wir haben zwei Predigttexte, aber zwei ganz kurze. Thema Wahrheit. Dazu lesen wir etwas im 3. Johannesbrief 8. Wundert euch nicht, da fehlt nicht die Kapitelangabe. Der 3. Johannesbrief ist so kurz, dass er gar keine Kapiteleinteilung hat. Ja, ist also das kürzeste Buch überhaupt im Neuen Testament. Und dort lesen wir in Vers 8, dass wir Mitarbeiter der Wahrheit sind. Mitarbeiter der Wahrheit. Wir wissen nicht ganz genau, wer den Johannesbrief geschrieben hat. Der Schreiber stellt sich vor als der Älteste, das ist also ein sogenannter Privatbrief. Da hat ein Ältester an einen Gaius geschrieben, ein Privatbrief. Und dieser Älteste, es könnte der Apostel Johannes gewesen sein, das weiß man nicht ganz genau, weil es den Namen eben auch nicht nennt. Aber es hat sehr viele Ähnlichkeiten zum Johannesevangelium. Mitarbeiter der Wahrheit. Das ist ein interessanter Ausdruck. Und obwohl dieser Johannesbrief, dieser 3. Johannesbrief so sehr kurz ist, also gerade mal anderthalb Seiten in der Bibelausgabe, taucht das Wort Wahrheit 7-mal auf. Ganz am Anfang heißt es davon, sie redet davon, dass wir in der Wahrheit wandeln. Wahrheit ist also im 3. Johannesbrief ein ganz wichtiges Thema und greift damit etwas auf, was wir vom Johannesevangelium kennen. Im Johannesevangelium heißt es ganz zu Anfang, die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sie ist geworden. Und dann Johannes 14, Vers 6, können manche vielleicht auswendig, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da geht es um Wahrheit. Dieser Ausspruch Jesu hat mich mal kurzzeitig in eine Verlegenheit geführt. Unsere Kinder gingen aufs Gymnasium. Und da hatten sie einen Philosophielehrer, der sehr religionskritisch war. Ja, und dann hat er sozusagen im Unterricht deutlich gemacht, dass es völlig sinnlos ist, also er diskutiert, was Wahrheit ist, und er hat gesagt, es ist völlig sinnlos, wenn ein Mensch von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Und damit kamen dann unsere Kinder nach Hause. Und dann, naja, was sagst du jetzt? Ne? Also, wie löst man das jetzt auf? Dieser Philosophielehrer, der war natürlich sehr gebildet in der griechischen Philosophie, Platon, Aristoteles. Und er ging von diesem Wahrheitsbegriff aus, den es bei den Griechen gab. Für den Griechen war das wahr, was schon immer wahr war, immer galt und immer gelten wird. Sandra hat ja schon erzählt, ich habe ursprünglich Mathematik studiert. so die mathematischen Gesetze. Das ist so für den alten Griechen der Inbegriff der Wahrheit. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch in der Schule, da gab es den Satz des Pythagoras, ja, so a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat in einem rechtwinkligen Dreieck. Das hat das benannt, weil Pythagoras das entdeckt hat, aber man geht natürlich davon aus, das galt auch schon vorher. Also Pythagoras war der Erste, der es ausgesprochen hat. Oder der es aufgeschrieben hat eigentlich, aber das galt schon vorher und das wird auch in alle Ewigkeit gelten. Das ist das Verständnis der Griechen von Wahrheit. Und in diesem Sinne hatte natürlich der Philosophielehrer meiner Kinder recht. In diesem Sinne macht es keinen Sinn, wenn eine Person von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Aber Jesus war ja auch kein Grieche, er war Jude. Das heißt, er ging vom jüdischen Wahrheitsbegriff aus. Im Alten Testament wird das angedeutet, was das ist. Das hebräische Wort für Wahrheit hat etwas mit Zuverlässigkeit zu tun, mit Tragfähigkeit. Ein wahrhaftiger Mensch ist ein zuverlässiger Mensch, auf den ich mich verlassen kann. Es ist also nicht, bei den Griechen war Wahrheit eine reine Frage der Erkenntnis. Bei den Juden im Alten Testament hat Wahrheit auch damit zu tun, dass ich etwas tue. Also nicht, ich kann ja etwas als wahr erkennen und diese Wahrheit kann mich, aber mein Leben ändert das nicht. Sondern Wahrheit im biblischen Sinne hat auch etwas mit Tun zu tun. Und in diesem Sinne hat Jesus das gemeint, ich bin der Weg und die Wahrheit, ich bin ein zuverlässiger Mensch, auf mich könnt ihr euch verlassen. Das haben wir ja gerade in den Liedern auch gesungen, dass er da steht, dass wir auf ihn gründen können. Jesus sagt damit, auf mich könnt ihr euch verlassen. Also Wahrheit im biblischen Sinne kann eben durchaus an eine Person geknüpft sein. Die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, heißt es im Johannesevangelium. Ja, also das nicht nur etwas, was ewig da war, sondern es ist geworden durch Jesus Christus. Als Mitarbeiter dieser Gemeinde seid ihr alle Mitarbeiter der Wahrheit. Als solche verkündet ihr die Wahrheit, verkündet Jesus. Aber es genügt eben nicht, diese Wahrheit auszusprechen, sondern zum biblischen Wahrheitsbegriff gehört es auch, in ihr zu leben, sie auch zu leben. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, verkünden wir Jesus. Dieser Ausdruck Mitarbeiter der Wahrheit, 3. Johannes 8, das war übrigens das Motto, das der jetzt frühere Papst, Benedikt der 16., als Motto über seine Amtszeit als Papst gesetzt hat. Mitarbeiter der Wahrheit. In Johannes 16, auch wieder Johannesevangelium, ja, wir merken so die Nähe, Johannesevangelium, Johannesbriefe. Johannes 16 wird davon berichtet, dass Jesus den Heiligen Geist schicken wird. Und er sagt dann, der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und als Mitarbeiter der Wahrheit nehmen wir teil am Wirken des Heiligen Geistes, dem ein Geist der Wahrheit ist. Manche bezweifeln heute, ob es überhaupt so etwas gibt wie Wahrheit. Ja, jeder habe irgendwo Recht und nichts Genaues wisse man nicht. Und hier ist es natürlich unsere Aufgabe als Mitarbeiter der Wahrheit, diese Wahrheit zu verkündigen. Aber nicht in Arroganz, als ob wir die Wahrheit gepachtet hätten. Nach meiner Bekehrung war ich dann in einer Jugendgruppe. Ja, das war so der 80, also ich habe mich 1981 bekehrt. Für alle Leute, die sich fragen, wie alt ich bin, also ich bin 1962 geboren. Und das müsst ihr nicht weiter rätseln. Ich lasse die Leute auch nicht so gerne schätzen, weil die schätzen mich immer älter, als ich bin. Deswegen sage ich es lieber. Also 1980er Jahren, da war das Thema, was ist Wahrheit? Ja, also das hat uns beschäftigt. Das war Teil, die Jugendgruppe gehörte zu einer Brüdergemeinde. Und als Brüdergemeinde waren wir doch sehr davon überzeugt, dass wir ein bisschen biblischer sind als die Baptisten zum Beispiel. Ja, also Wahrheit war etwas, was uns beschäftigt hat. Und wir gingen davon aus, wir haben die Wahrheit und die anderen nicht oder die anderen nur stückweise. Also im Nachhinein ist mir diese Arroganz, in der wir aufgetreten sind, auch ein bisschen peinlich. Es geht um Verkündigung der Wahrheit, keine Frage. Aber auch in aller Demut, nicht in arroganter Überheblichkeit. Es kostet manchmal Mut, die Wahrheit zu sagen, aber ich finde, es steht uns gut an, diese Wahrheit auch in Demut weiter zu sagen. Denn das ist ja keine Wahrheit, auf die wir stolz sein können, sondern eine Wahrheit, die uns ja wiederum auch nur geschenkt worden ist. Ja, also wer bin ich denn, dass ich das Recht habe, das zu verkündigen? Es wurde mir doch auch nur geschenkt. Ich habe es dir doch nicht erfunden. Kommen wir zum zweiten Vers heute. Im 1. Timotheusbrief 3, nicht Vers 8, das habe ich mich vertan. Dritten 1. Timotheus 3, Vers 1. Da heißt es, das ist wahr, wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne Aufgabe an. Eine schöne Aufgabe. Jetzt habe ich vorgelesen hier von Hoffnung für alle. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne Aufgabe an. In anderen Bibelübersetzungen heißt es eine hohe Aufgabe oder eine ehrenvolle Aufgabe. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Kalos. Das Kalos kennen wir von dem Wort Kalligraphie, ja, die Kunst des Schönschreibens. Also man kann das durchaus hier übersetzen, Gemeindeleitung ist eine schöne Aufgabe. Dann habe ich ja mit eurer Gemeindeleitung anderthalb Tage lang zusammengesessen und überlegt, was bedeutet Gemeindeleitung. Ist ja manchmal mit Verantwortung verbunden. Kann manchmal auch anstrengend sein. Aber es ist eben auch eine schöne Aufgabe. So heißt es hier in 1. Timotheus 3, Vers 1. Und zumindest in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, also Freie Evangelische Gemeinde Gummersbach und auch die Gemeinden bei uns in der Nähe, da wird das nicht immer so gesehen. Wir haben Mühe bei uns, Älteste zu finden. Wenn man jemanden fragt, wo man denkt, der könnte, hätte doch das Potenzial, Älteste zu werden, und fragt ihn, könntest du dir vorstellen, hier in der Gemeinde Ältester zu sein? Was bekommt man dann als Antwort? Das tue ich mir nicht an. So blöd bin ich nicht. Und das ist in manchen Freikirchen, zumindest bei uns in der Gegend, vielleicht ist die Situation bei euch anders, aber bei uns in der Gegend ist es dann schon so, dass die Leute das sagen, nee, also Ältestenamt, das tue ich mir nicht an. Das war ja ursprünglich ein Ehrenamt. Ja, ein Ältester, der Presbyteros, ist ein Ehrentitel. Und da scheint uns ein bisschen was verloren gegangen zu sein, zumindest in unserer Kultur, dass das nicht mehr so als Ehre verstanden wird. Also was könnte schön am Leiten sein? Als Akademie für christliche Führungskräfte sind wir auch beteiligt am Kongress christlicher Führungskräfte. Kennen manche von euch vielleicht. Und da haben wir letztes Jahr eine Umfrage gemacht, die Leute gefragt, was ist denn schön am Leiten und was ist nicht so schön am Leiten. Und damit nicht nur ich rede, sondern damit ihr auch mal die Möglichkeit habt, miteinander ins Gespräch zu kommen, dachte ich, ich stelle euch mal die Frage und ihr könnt ja mal mit eurem Nachbarn besprechen, könnte schön sein an Gemeindeleitung. Ja, aber wir haben jetzt eine kleine, so 2-3 Minuten, wo ihr einfach mit zu zweit oder zu dritt euch austauscht. Was ist schön an Gemeindeleitung? Also nochmal deutlich, die Frage heißt, was ist schön an der Aufgabe der Gemeindeleitung? Ihr solltet jetzt nicht überlegen, wer von eurer Gemeindeleitung schön ist. Das ist... Kann ich mal ein paar der Antworten hören, die ihr jetzt so gefunden habt? Was ist schön an Gemeindeleitung? Ja, gestalten und prägen. Persönlicher? Persönlich-geistlicher Wachstum, ja.
Eine sinnvolle Aufgabe.
Eine sinnvolle Aufgabe, genau.
Ist auch eine Verantwortung.
Ist auch eine Verantwortung, keine Frage, ja.
Freundschaften.
Schön, wenn man Früchte sieht, ja. Menschen wachsen sehen. Also wenn man so drüber nachdenkt, dann entdeckt man doch viele, viele Punkte, die einfach schön sind an Gemeindeleitung. Und merke so, wenn ich mit dem Thema unterwegs bin, dass sich darüber viele noch gar keine Gedanken gemacht haben, weil es auch nicht in jeder Bibelübersetzung so deutlich steht, dass es eine schöne Aufgabe ist. Und wir haben das gestern dann auch in der Retraite gemacht und da waren innerhalb von 10 Minuten 30 Karten beschrieben, mit was ist schön an der Gemeindeleitung. Und das ist ja auch wichtig, dass man diese Aufgabe auch gerne tut. Es gibt ja auch mal schwierige Zeiten in der Gemeindeleitung, es gibt Probleme, keine Frage, aber es ist eben auch eine schöne Aufgabe. Bei dieser Umfrage, die wir beim Kongress christlicher Führungskräfte gemacht haben, hat einer als Antwort geschrieben, die fand ich auch sehr schön: Leiten ist schön, weil es einem die Möglichkeit gibt, Gott beim Arbeiten zuzuschauen. Ja, leiten ist schön, weil es einem die Möglichkeit gibt, Gott beim Arbeiten zuzuschauen. Und das stimmt. Ich bin auch Teil unserer Gemeindeleitung und habe doch das Ressort Mission. Ja, von daher dieser Blick in die Welt und so. Und das ist auch so mein Thema. Wir haben 3 Missionare von unserer Gemeinde entsandt. Und da hatte ich vor kurzer Zeit ein Gespräch mit einer jungen Frau. Da kriegte ich mit, die hatte gerade Abitur gemacht und sie geht jetzt für ein Jahr nach Peru. Okay. Wir hatten eigentlich bisher wenig zu tun mit der Jungen. Ich hatte wenig zu tun mit der Dame bisher. Habe ich gefragt, was machst du denn dort? Ja, sie will doch da in der Schule, im Kinderheim mitarbeiten. Das ist also freiwilliges, soziales Jahr als Missionsdienst. Ich sage, ja, wie kommst du denn darauf? Ja, Mission würde sie schon immer interessieren. Und sie überlegt auch grundsätzlich in die Mission zu gehen. Und ich hatte von all dem nichts mitbekommen. Das war doch schön. Ja, da war etwas in dieser Frau, in der jungen Frau gewachsen. Ich hatte von all dem nichts mitbekommen und stehe staunend davor, oh, die junge Dame überlegt, in die Mission zu gehen. Das ist doch schön, Gott beim Arbeiten zuzuschauen. So, vorhin hatten wir das Thema Mitarbeiter der Wahrheit, jetzt schöne Aufgabe. Nun sagt man vielleicht, na, Schönheit ist doch sehr subjektiv, jeder empfindet etwas anderes als schön. Ja, das es gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Letztendlich kann man die Frage, was ist Schönheit, genauso wenig beantworten wie die Frage, was ist Wahrheit. Ja, auch die Frage, was ist Wahrheit, kann man letztendlich nicht genau beantworten, weil es irgendwie schon mal immer wieder voraussetzt, dass man weiß, was Wahrheit ist. Aber wir gehen automatisch davon aus, dass es so etwas wie Wahrheit und Schönheit gibt. Und wir haben ein Gespür für Schönheit, auch wenn wir es nicht immer genau erklären können, warum wir es als schön empfinden. Für mich war sehr interessant, dass in den Naturwissenschaften ein sehr interessanter Zusammenhang besteht zwischen Wahrheit und Schönheit. Eine wahre Formel wird meist von uns auch als schön empfunden. Und ich erinnere mich an eine Situation in meinem Mathematikstudium. Wir waren da so eine kleine Gruppe von, ich glaube, 8 Studenten, versuchten ein gewisses Problem zu lösen. Jemand von uns schrieb eine Formel an die Tafel und dann meinte der Professor, das kann nicht stimmen, diese Formel ist nicht schön genug. Und das stimmt. Es ist ein ganz interessanter Zusammenhang, man kann das nicht ganz erklären, aber die meisten wahren Formeln werden von uns als schön empfunden. Oder wenn ein Mathematiker überlegen muss, welche Formel wird wohl stimmen und hat verschiedene Formeln zur Auswahl, dann wird er intuitiv erstmal mit der schönsten Formel starten und gucken, ob die passt. Ich Ich weiß, da hat jetzt nicht jeder so einen Sensus für. Ne? mir geht das so beispielsweise bei Blumen. Ne? Also da habe ich jetzt weniger Sensus für die Schönheit von Blumen. Meine Frau kann immer eine ganze Vielzahl von Blumen unterscheiden. Und ich sehe, ja, es gibt blaue, rote und grüne. So. Es gab sogar einen Wettbewerb. Man hat einen Mathematiker gefragt, 2014, was ist denn die schönste mathematische Formel? Ich werde sie euch jetzt nicht präsentieren. Wer das Ergebnis hören möchte, der kann mich ja nach der Predigt ansprechen. So, aber was hat das alles mit Wahrheit zu tun? Nochmal in der Gemeinde. Der Heilige Geist, von dem habe ich ja gerade schon gesprochen, der ist der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit. Er ist aber auch ein Verschönerer und ein Erneuerer. Im Psalm 104 lesen wir, dein Geist erneuert das Antlitz der Erde. Er erneuert das Antlitz der Erde und Hiob 26, am Himmel wird es schön durch Gottes Geist. Der Heilige Geist erneuert und verschönert die Erde. Diese Erkenntnis habe ich uns bei einem Schweizer Theologen gelernt, Rudolf Bohren, der darüber ein Buch geschrieben hat, über die Schönheit Gottes, lange vor Johannes Hartl, der heute mit dem Thema sehr bekannt ist. Ja, also der Heilige Geist ist ein Verschönerer. Sünde ist hässlich. Bei Rudolf Bohren lesen wir dann, der Heilige Geist arbeitet gegen das Gesetz der Hässlichkeit, das durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Durch den Sündenfall kam Hässlichkeit in die Welt. Sünde ist im wahrsten Sinne des Wortes hässlich. Im Englischen gibt es sogar ein Sprichwort, as ugly as sin, also so hässlich wie Sünde. Dieses Sprichwort zeugt von dem Wissen, dass Sünde hässlich macht. Eine kleine Nebenbemerkung. Manchmal merkt man natürlich die Hässlichkeit der Sünde erst auf den zweiten Blick. Es gibt ja auch eine verführerische Schönheit, die zur Sünde verführen kann. Das merken wir in solchen Redensarten, wenn Leute aus der Welt manchmal sagen, diese Frau oder dieser Mann ist eine Sünde wert. Ja, so, dann würde man sagen, aha, der ist so schön, da lohnt es sich zu sündigen. Aber das ist eine Schönheit, die auch vergänglich ist. Sie wirkt zunächst mal verführerisch, aber sie ist vergänglich. Und wenn man diese Schönheit lebt, hat sie auch ihren Preis. Wenn man ältere Menschen oder alte Menschen ansieht und ihre Gesichter anschaut, dann bekommt man oft eine Ahnung davon, wie sie gelebt haben. Hat jemand die Sünde ausgekostet, so merkt man es häufig auch im Gesicht. Das ist ein Unterschied, ob ein alter Mensch ein Gesicht einfach Falten hat, durch viel Arbeit runzelig geworden ist und trotzdem eine Schönheit ausstrahlt als eine verlebte Schönheit. Albert Schweitzer, der große Missionsarzt, hat mal gesagt, mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat und mit 60 das Gesicht, das er verdient. Also ihr habt die Wahl. Ja? Wie ihr jetzt lebt, wird Auswirkungen darauf haben, wie ihr mit 60 aussieht oder mit 80. Sünde macht hässlich. Hass macht hässlich. Hasserfüllte Gesichter sind hässlich. Geiz macht hässlich. Ja, Geiz ist auch eine Sünde. Wir verwechseln das oft mit der Tugend der Sparsamkeit. Die Leute sagen, nein, ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Aber es gibt ein Laster des Geizes, was wirklich Sünde ist. Und Geiz macht den Menschen klein und bitter. Also mit einem geizigen Menschen essen zu gehen, macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Weil der nimmt sich das billigste Gericht auf der Speisekarte und beklagt sich nachher, dass es nicht schmeckt. Ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Also Sünde macht hässlich. Wenn ich jetzt über Schönheit spreche, meine ich nicht um Schönheit einer Elite, also Opernbesuch oder Kunstausstellung oder so, sondern ich meine Schönheit für den Alltag. Es geht darum, die Hässlichkeit der Sünde zu bekämpfen, die Welt ein bisschen schöner zu machen. ist auch ein interessanter Zusammenhang zwischen einem herrschenden System und den Gebäuden, die in dieser Zeit entstehen. Wenn man Länder besucht, wo Diktaturen herrschen oder geherrscht haben, dann geht man oft in diese Länder, besucht diese Länder und denkt, meine Güte, was sind diese Gebäude hässlich. Wenn ich in die früheren kommunistischen Länder des Ostblocks reise und mir die Gebäude anschaue, ja, also die Gebäude, die mir gut gefallen, die sind meistens vor der Zeit des Kommunismus entstanden. Also ich habe zumindest kein Gebäude kennengelernt, was von Kommunisten gebaut wurde und mir gefallen hat. Ich bin beruflich viel in Südafrika. Da in Südafrika gab es auch ein Unrechtssystem, Apartheid-System. War interessanterweise genau als Bollwerk gegen den Kommunismus gedacht. Und im Apartheid-System haben wir die Weißen, die Schwarzen unterdrückt. Und ein Architekt aus Kapstadt meinte mal, das Apartheid-System in Südafrika, es war nicht nur ungerecht, es war auch hässlich. Es erschuf hässliche Gebäude. Also vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Hässlichkeit und Unterdrückung auf der einen Seite und Schönheit und Erlösung auf der anderen Seite. Der Heilige Geist wirkt zukunftsorientiert auf die neue Stadt hin, auf die neue Erde hin, die in Offenbarung beschrieben ist. Und unser Auftrag als Mitarbeiter der Wahrheit dient er eben dazu, verschönert diese Welt, verschönert diese Kirchengemeinde, aber auch die politische Gemeinde. Das kann unterschiedlich aussehen. Einbringen von schönen Elementen, auch schöne Räume gestalten. Eine Studentin bei unserer Akademie, die leitet eine Kindertagesstätte, einen Kindergarten in Deutschland. Und sie hat mir erzählt, sie haben ein neues Raumkonzept gehabt, eingeführt im Kindergarten. Klarheit und Schönheit in die Räume zu bringen, die Räume auch klarer zu gestalten. Und es führte dazu, dass es die Kinder eher von sich aus die Spielzeuge wieder zurückräumten. Ja, wo du vorher immer ermahnen musst, ne, das Spielzeug, was du benutzt hast, bring auch wieder zurück. Wenn das ein klarer, schön gestalteter Raum ist, kann das sein, dass das Kind selbst merkt, oh, das Spielzeug stört jetzt, wenn es da liegen bleibt und das Spielzeug automatisch zurückbringt. Fand ich einen ganz interessanten Zusammenhang. Gottes Schönheit erstrahlen zu lassen. Ja, es geht um Wahrheit, aber es geht auch um Schönheit. Um die Sünde und die hässlichen Auswirkungen zu bekämpfen. Wahrheit und Schönheit gehören zusammen. Ich habe das eben erzählt, für meine Generation war Wahrheit ganz wichtig. Ja, was ist biblischer? Ich habe einige Bücher geschrieben. Das allererste, was ich geschrieben habe, was gedruckt wurde, erschien bei einer Schweizer Zeitschrift. Faktum. Das kennen vielleicht manche von euch noch. Ne? Die gibt es auch noch, aber Faktum ist ja auch sehr immer auf Wahrheit aus. Das ist ihr Thema. Was ist Wahrheit? Ja, das war so typisch für meine Generation. Was ist Wahrheit? Im November hatte die Evangelische Allianz in Deutschland ein Zukunftsforum. Da ging es darum, wie kann die Evangelische Allianz in Deutschland zukünftig aussehen. Und deswegen hat man ganz bewusst viele Vertreter der jüngeren Generation eingeladen. Und dann waren sehr interessante Gespräche. Und ich unterhielt mich mit drei jungen Erwachsenen, so Anfang 20. Und die sagten, ja, für deine Generation, also mich jetzt angesprochen, war Wahrheit ganz wichtig. Und sagen, für uns ist Ästhetik ganz wichtig. Ja, Ästhetik, wenn du mich zu einer Veranstaltung einladen willst, der Flyer, den du mir gibst, der muss sich auch schön anfühlen. Ja, das reicht nicht nur, dass Wahrheit dran steht, sondern der muss auch schön gestaltet sein, der muss sich auch schön anfühlen. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass Wahrheit und Schönheit zusammengehören. Also meine Generation hat einseitig Wahrheit betont. Wie unser Gemeindesaal damals aussah, das war nicht so wichtig. Ich glaube aber auch, dass Schönheit nicht alleine stehen darf, sondern Wahrheit und Schönheit gehören zusammen. Wahrheit und Schönheit sind Schwestern, die man nicht trennen sollte. Dieser Satz stammt leider auch nicht von mir, der stammt auch von einem Schweizer Theologen, und zwar Hans Urs von Balthasar, ein katholischer Theologe. Wer sich mal mit Theologie der Schönheit beschäftigen will, der kann ihn lesen. Der hat 7 Bände darüber geschrieben. Jeder Band so dick. Also das reicht dann bis Weihnachten, die Lektüre. Und ganz am Anfang sagt er, Wahrheit und Schönheit sind Schwestern, die man nicht trennen sollte. Und da ist, denke ich, etwas sehr Wahres dran. Also liebe Gemeinde, setzt euch ein für die Wahrheit als Mitarbeiter der Wahrheit. Setzt euch ein für Schönheit. Lasst die Herrlichkeit Gottes groß werden in dieser in eurer Kirchengemeinde, aber auch in der politischen Gemeinde, in den Dörfern, wo ihr wohnt. hilft dazu bei, die Gemeinde zu verschönern, aber auch die Dörfer zu verschönern. Dienst in der Gemeinde ist wirklich eine schöne Aufgabe. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.